Ihr Lieben, ich habe heute ein Wort Gottes mitgebracht aus Johannes 1, Vers 5 bis 10. Mancher wird vielleicht denken, das ist der Predigtext damals von Benjamin, als er hier vorne stand und hat gepredigt. Aber es ist sozusagen auch ein Stück Fortführung von diesem Text. Ich habe zwar den Vers 5 mit einbegriffen, aber es ist ja das Wunderbare beim Wort Gottes. Wenn nächste Woche wieder jemand hier stände, würde den gleichen Predigtext auch wieder haben. Da würde das vielleicht auch ganz anders auslegen. Es ist immer wieder ein Geschenk, wenn man doch aus diesem Wort immer wieder schöpfen kann. Ich lese euch diese Verse vor. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Geschwister, zwei Gedanken wollen uns einfach mal an diesem Text entlangführen. Und zwar erstens, lebst du im Licht? Und der zweite Gedanke, bekenne deine Schuld. Geschwister, wir könnten jetzt Vergleiche anstellen. Dann würden wir feststellen, dass der Briefeingang bei Johannes ganz anders ist als die Briefeingänge immer wieder bei Paulus. Paulus lässt in seinen Briefen nach dem Eingangsgruß immer wieder einen Dank folgen. Johannes dagegen setzt sofort in harter Kürze und auch Bestimmtheit mit dem ein, was ihm für das Gemeindeleben immer wieder von Wichtigkeit ist. Er wird nämlich gleich konkret. Er kommt sozusagen gleich zur Sache. Und da stellen wir auch in unserem Text fest. Denn diese Verse sind ganz entscheidend. Sie sind ganz entscheidend für unser Glaubensleben. Damit wir wissen, wie wir dran sind. Ja, damit wir auch wissen, dass wir angenommen sind beim Herrn. Und auch ganz entscheidend im Miteinander in der Gemeinde. In der Beziehung untereinander. Ich lese Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Geschwister, es geht hier um die Botschaft einer Wirklichkeit. Und diese Botschaft stammt von ihm, von dem einen, ja, der von Gott kommt und der genau weiß, wie es um Gott steht, der Gott genau kennt, ihr Lieben. Die Apostel haben es gehört aus dem Munde Jesu. Und die Gemeinde, die damalige Gemeinde, die Christen hörten es aus dem Munde der Apostel. Sozusagen, ja, es war ein Weiterreichen des Evangeliums. Du hast es auch das letzte Mal hier so deutlich mitgesagt. Und ich habe mich gefragt, ist es auch ein Anliegen noch in unserer heutigen Zeit, diese wunderbare Botschaft weiterzureichen, weiterzusagen? Wie sieht es aus in unseren Familien? Wenn ich zum Beispiel an unsere Kinder denke, ja, da kann es einem Angst werden. Was auf denen einströmt, da kann sie Genderwahn, Sexualerziehung, Evolution, was sie alles in der Schule lernen, unwahrscheinlich, da sträuben sich die Haare. Und meistens, wenn sie dann zu Hause sind, was ist das Ergebnis? Die haben das Handy in der Hand, fangen an zu wischen. Das ist doch so. Und man fragt sich manchmal, was soll mal aus den jungen Leuten werden? Natürlich gab es auch in unserer Zeit Probleme. Ja, man wollte uns ja erziehen, als gute sozialistische Bürger. Man hat es bloß manchmal nicht geschafft. Und wer damals seinen Glauben klar und deutlich bekannt hat, der wusste dann die Obrigkeit, wie sie dran waren, und meistens hat man dann auch seine Ruhe. Deshalb, ihr Lieben, es ist ungeheuer wichtig als Eltern und auch als Großeltern, dass wir immer wieder diese Botschaft, ja, wie ich schon gesagt habe, weiterreichen. Denn die Familie, was ist die Familie? Die kleinste Zelle einer Gemeinde. Oder haben wir vielleicht die Meinung, das überlassen wir den Profis, den Pfarrern, den Diakonen, die zur Christlehre, zum Konfirmandenunterricht die Bibel den jungen Leuten näher bringen. Jetzt heißt es ja nicht mal Diakonen, jetzt heißt es Gemeindepädagogen. Und wisst ihr, wer sich darauf verlässt, der ist verlassen. Der ist wirklich verlassen. Bei uns in Scharlau haben sie jetzt 2 neue Gemeindepädagogen eingestellt. Eine junge Mutter, die ihre Kinder hingebracht hat, weil sie noch ziemlich klein waren und noch ein bisschen an der Mutti hängen. Als sie nach Hause kam, hat sie gleich gesagt, das sind keine Christen. Das merkt man, das spürt man irgendwie, ihr Lieben. Man kommt zusammen vielleicht, um einen Film anzuschauen, vielleicht sportliche Aktivitäten zu machen. Vielleicht redet man über Kirchengeschichte, über Luther, das mag man noch sein. Aber dass die biblischen Geschichten den jungen Leuten klar und deutlich verkündigt werden, ihr Lieben, die Zeiten sind vorbei. Aber entschuldigt, ich will nicht alle unter einer Decke stecken. Ne? Es gibt natürlich auch noch alte Hasen, die sich noch das auf die Fahne geschrieben haben, die noch wirklich treu auch den Kindern das Wort Gottes erklären. Das gibt's auch noch. Aber im Großen und Ganzen kannst du das vergessen. Und deshalb diese Frage an uns, werden wir diesen Auftrag gerecht, auch das Wort Gottes in der Familie, in den Kindern zu Hause mal zu erzählen? Erstaunlich ist, Geschwister, Johannes nennt Jesus hier so wenig wie in den ersten Sätzen des Briefes mit Namen. Wer seine Bibel mit hat, der kann das ja auch bestätigen. Und gerade dadurch wird Christus groß gemacht. Von ihm her, ihr Lieben, von ihm her haben wir es gehört. Und es gibt keinen anderen neben ihm. Und jeder weiß, wer damit auch gemeint ist. Wenn es auch immer wieder viele versuchen, sich Jesus gleichzustellen. Wir lesen davon, wir hören davon. Von diesen Sektierern, die heutzutage auftreten und sich als Jesus ausgeben. Denn der Herr, Schwester, hat es selbst in der Endzeitrede vorausgesagt. Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten. Und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich alle die Auserwählten zu verführen. Also da sehen wir ganz deutlich, es wird noch mehr auf uns zukommen, auf diesem Gebiet, falsche Christus. Und welch ein Irrtum und wie traurig, dass sich Menschen an solchen Leuten dann hängen. Und sie denken, sie haben jetzt die Erfüllung. Und der Satan versucht, mit aller Gewalt Menschen wegzubringen von diesem lebendigen Gott, von Jesus Christus. Ja, die Menschen wollen ja etwas erleben, die wollen etwas sehen, ihr Lieben. Und das ist diese große Gefahr. Aber er, dieser Jesus, an den wir glauben, ist in seiner ganzen Person das Wort, das uns immer wieder die Botschaft von Gott bringt. Und aus allem, was Jesus war und sagte und tat, leuchtet diese Botschaft hervor, der Gott ist Licht. Johannes erklärt hier nicht diese beiden Worte Licht und Finsternis, sondern er lässt einfach diese beiden Worte in ihrer Majestät stehen. Ja, er rechnet damit, dass die Leser es selbst wissen, was da damit gemeint ist. Aber für uns, ihr Lieben, ist es gut, dass wir diese beiden Worte einfach mal etwas näher beleuchten. Dass wir sie nicht einfach so abstrakt stehen lassen. Und deshalb sagen wir, und ich möchte es zu dieser Aussage, Gott ist Licht, eine Parallelaussage dazu sagen, Gott ist auch Liebe, Licht und Liebe. Und Geschwister, das kann wiederum nicht heißen, Gott ist einerseits Licht und ist andererseits Liebe. Denn Gott ist nicht vieldeutig. Gott ist auch nicht zwiespältig. Nein, ihr Lieben, Gott ist Licht. Nämlich darum, weil er Liebe ist, Geschwister. Das müssen wir uns einmal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Er ist Licht, weil er Liebe ist. Und das Licht, das er ist kein hartes, kaltes Licht. Es ist das Leuchten seiner Liebe. Und diese Verbundenheit von Licht und Liebe lässt uns auch verstehen, was mit Finsternis gemeint ist. Mit Finsternis, die es bei Gott nicht gibt. Denn wäre Gott nicht Liebe, hätte er nicht seinen Sohn auf diese Welt gesandt, damit wir gerechtfertigt werden vor diesem großen, heiligen Gott. Dann wäre diese Trennung zwischen Gott und uns nicht behoben worden. Aber Geschwister, wisst ihr, das ist die eine Seite der Medaille. Denn wir haben es auch mit einem zornenden Gott zu tun. Und der Zorn Gottes, der am jüngsten Tag über alle unerlösten Menschen kommen wird, ja, es wird fürchterlich sein. Es wird schrecklich sein. Die dann diesen Zorn Gottes erleben müssen, weil sie nicht mit Jesus in ihrem Leben gegangen sind. Und sie werden für immer unter diesem Gotteszorn bleiben. In alle Ewigkeit hinein. Und deshalb ist es gefährlich, wenn wir immer wieder hören, Gottes Liebe deckt alles zu. Du kannst machen, was du willst. Der liebe Gott, da drückt die Augen zu. Ist da alles in Ordnung? Nein, ihr Lieben, nur das Kreuz befreit. Nur Christus rechtfertigt uns von dem allmächtigen Gott. Und das ist auch diese Kernaussage hier in unseren Versen. Kommen wir nun zu diesem Wort Finsternis. Und Johannes verbindet dieses Wort Finsternis auch mit Hass. 1. Johannes 2, Vers 11, dort lesen wir, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. So wahr es in der Liebe unmöglich Hass geben kann, so unmöglich kann im Licht auch Finsternis sein. Und so hat Johannes Gott durch Jesus Christus erfahren. Und das zu erkennen, ihr Lieben, ist unwahrscheinlich, also man findet auch einen Ausdruck, es ist wirklich sehr wichtig, dass es in Gott keine Finsternis gibt. Denn menschliche Religionen und Weltanschauungen haben immer wieder versucht, alles Dunkle, was in dieser Welt geschieht, immer wieder auf Gott zu schieben. Woher soll nun das Dunkel in dieser Welt kommen, wenn es nicht vom Schöpfer des Alls, ja, diesen Grund hat? Und diese Gedanken und auch diese Fragen sind in der damaligen Gemeinde eingedrungen. Und die haben dann auch Anhänger gefunden. Man versuchte also, Notstände in so manchen Bereichen immer wieder auch Gott zuzuschieben. Gott dafür verantwortlich zu machen. Ist es nicht heute anders? Überhaupt nicht. Genauso ist es wieder. Wenn Naturkatastrophen da sind, wenn Naturkatastrophen kommen, ne, und das erleben wir ja immer häufiger, dann heißt es dann meistens, wo ist denn nun Gott? Warum lässt Gott das zu? Oder wo ist er nun? dieser Gott der Liebe. Aber Johannes tritt entschieden dagegen auf. Wie völlig ausgeschlossen es ist, dass sich irgendeine Finsternis in Gott findet. Und ihr Lieben, das ist befreiendes Evangelium, wenn ich das glauben darf. Nein, es kommt nicht von Gott, diese ganzen Dinge. Er ist Liebe, er ist Licht. Wir brauchen nie zu fürchten, dass uns in Gott etwas Dunkles, ja, oder Zwielichtiges auch begegnet. Und bis dahin habe ich mich auch gefragt, wie zwiespältig ist manchmal unser Wesen. Wisst ihr, ich selbst habe damit dick zu kämpfen. Wisst ihr, ich war früher ein kleines Schlitzohr. Ich habe gern welche mal aufs Glatteis geführt. Gerne mal, ja, wie man das immer so sagt, gerne mal ein bisschen veräubert, ne? Wie man aufs Erzgebirge. Da habe ich mich gefreut, wenn die das den Trocken dann fortgetragen haben. Da könnt ihr mal meine Frau fragen, aber das ist besser, ihr fragt sie nicht. Wisst ihr, ich arbeite daran, das abzulegen, aber manchmal bricht es auch nochmal durch, ne? Dass man dann manches Mal sich darüber freut, wenn man mal jemanden ein bisschen aufs Glatteis führt. Aber, ihr Lieben, wie können wir da Menschen enttäuschen? Wie können wir dann auch Menschen manches Mal, ja, dass sie mal gar kein Vertrauen mehr haben? Und wisst ihr, was passiert? Dieses Bild, dieses verdorbene Bild, das übertragen wir auf Gott. Da denken wir, Gott muss genauso sein. Mit deinen, ja, Ausdrücken, mit allem, was du so machst, was du so vorhast. Dieses Zwiespältige. Aber Geschwister, Gott ist anders. Denn wir dürfen ihm unser ganzes Vertrauen schenken. Weil es in ihm nur wahres Licht gibt. Und so unmöglich im Licht zugleich auch Finsternis sein kann, so unvereinbar ist das Bleiben in Jesus und auch dieses Geborgensein in Gott mit irgendeiner Sünde. Es ist also ein Ding der Unmöglichkeit, mich eigen zu nennen, dass ich zu Gott gehöre und doch weiter in der Sünde lebe. Und in diese Richtung weist Johannes sofort im nächsten Vers. Diese frohe Botschaft, dass Gott lauteres Licht ist, kann zum Gericht über uns werden, Geschwister. Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wir lesen hier in diesem Vers einen typischen Satz, Geschwister, den hier Johannes öfters prägt. Wenn wir sagen, beginnt dieser Vers. Und dieser Vers wiederholt sich im Vers 8 und auch im Vers 10. Und dieser Satz ist wirklich so entscheidend für unser Leben. Wenn wir sagen. Denn gerade in der Gemeinde Jesu wird ja viel gesprochen, wird ja viel gesagt, wird viel gepredigt. Es wird das Wort gepredigt. Ja, es werden Zeugnisse gegeben. Aber es ist diese schwerwiegende Frage an uns und wie sich unser Sagen zur Wirklichkeit immer wieder zeigt. Ja, die Bibel spricht vom Wandel. Vom Wandel. Es ist Lüge, wenn unser Wandel mit dem Gesagten, was wir immer wieder predigen, was wir immer wieder ja kundtun, nicht mit unserem Wandel übereinstimmt. Welch eine tödliche Gefahr für uns. Ja, gerade uns Frommen, ihr Lieben. Wir haben ja eine große Verantwortung vor unserem Herrn. Ja, wir können im Widerspruch zur Wahrheit stehen. Und womöglich es gar nicht so richtig merken. Kennt ihr den Ausspruch, man ist dann irgendwie auch betriebsblind. Du merkst es manchmal gar nicht mehr, dass das, was du machst, gar nicht in Ordnung ist. Dass das letztendlich gar nicht Gottes Wille ist, was du tust. Meistens musst du dann erst einmal ermahnt werden, dass du im Widerspruch lebst, ihr Lieben, und dann womit ich auch keine Kursänderung vollziehst. Wisst ihr, dann lebst du ganz bewusst in der Lüge. Aber wir sollen Gemeinschaft mit ihm haben, der reines, lauteres Licht ist. Nun kann ja etwas Erschreckendes passieren in der Gemeinde. Christen behaupten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber wie ich schon gesagt habe, ihr Leben, dieses praktische Leben, dieses Wandeln vollzieht sich in der Finsternis. Und jeder muss sich einmal prüfen und einmal immer wieder diese Frage stellen, und da stelle ich mich genauso mit drunter. Lebe ich im Licht? Oder wird es auf bestimmten Gebieten von dunklen Kräften immer wieder bestimmt? Wir kennen diesen Ausdruck, ja? Im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Wie sieht es aus? Muss ich mir jede Serie im Fernsehen reinziehen? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Was wird denn gezeigt? Nur Plunder, nur Mist, nur Sünde. Es ist haarsträubend. Mord, Homosexualität, Ehebruch, sind alles Dinge, die, es ist zum Heulen manchmal. Man kann letztendlich die Kiste anpacken und aus dem Fenster werfen. Da brauchen wir uns auch manchmal nicht zu wundern, wenn die Menschheit davon auch geprägt wird. Oder wenn große Veranstaltungen irgendwo anstehen. Festlichkeiten, wo ich schon von vornherein weiß, das Beste ist, du bleibst zu Hause. Dort geht's hoch her. Muss ich da unbedingt dabei sein? Oder verbergen wir sonst noch Dinge im Leben vor Gott, ja, die wir lieber nicht im Licht zeigen? Die Frage ist doch immer wieder, ihr Lieben, die muss ich mir immer wieder stellen. Kann ich dort, wo ich hingehe, meinen Herrn mitnehmen? Ich denke, diese Frage müssen wir auch heute mit nach Hause nehmen. Das ist ganz entscheidend. Und eines ist klar, ihr Lieben. Johannes sagt, wir lügen, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir sprechen vielleicht manche Wahrheit aus, fromme und auch biblische Wahrheiten. Aber wir tun die Wahrheit nicht. Vers 7 beginnt, wenn wir aber im Licht, in dem Licht wandeln, wie er selbst im Licht ist. Ja, Johannes hält es für möglich, ja, für das einfach Gegebene, dass wir im Licht wandeln. Und dass das Licht von Gott her unser ganzes wirkliches Leben auch durchdringt. Und dann auch in das Licht stellt. Ja, wie eine Lampe, die plötzlich einen finsteren Raum erleuchtet. Und du siehst dann und bist froh, ja, und freust dich darüber, dass das, was du vielleicht auch gesucht hast und gerne sehen wolltest, dann wirklich im hellen Licht der Glanz siehst. Ich muss dir eine Story erzählen. Berufsmäßig war ich ja jede Nachtstunde unterwegs, ob das um 3 war oder um 2 oder um 4. Und früher der DDR-Zeit war ja die Straßenbeleuchtung, der Ort war ja total finster, vielleicht kommt das in nächster Zeit auch wieder. Total finster. Ich war etwas spät dran, schnell aus dem Haus, schnell gelaufen, damit du nicht zu spät auf Arbeit kommst. Und plötzlich gab es einen Schlag. Ich glaube, die Nachbarn sind alle aufgewacht. Ich bin mit vollem Tempo gegen den Zaun gelaufen. Total finster, Nebel, geregnet. Ich stand dort, ich wusste nicht mehr, was hinten und vorne ist. Haben sie jetzt die Straße abgesperrt oder sonst was gemacht? Der Spaß war ja dann, der Arbeitskollegen haben wir dann eine ganz kleine Taschenlampe hingelegt. Ihr Lieben, aber was will ich da damit sagen? Man müsste eigentlich geistlich gesehen auch, wenn man das aufs Geistliche mal überträgt, ja, ein Stück erschrecken. Denn wenn wir im Licht wandeln, was wird dann aus uns? Was wird dann aus uns? Wir kennen unser sündhaftes Leben. Und dann im Licht wird dann alles sichtbar. Können wir uns mit Sünde und Schuld vor den anderen sehen lassen? Zerbricht dann nicht die Gemeinschaft mit ihnen? Man hört dann manchmal die Meinung, ne? Der und die, was die getan haben. Mit denen wollen wir am liebsten nichts zu tun haben. Nicht gut. Aber Johannes gibt darauf eine passende Antwort in Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Geschwister, mögen wir nicht viel von unserer Sünde wissen oder sie vielleicht sogar leugnen. Wenn wir im Licht Gottes kommen und Gemeinschaft mit ihm haben, dann wird die Sünde in ihrer Schrecklichkeit in uns offenbart. Das beste Beispiel ist, wenn einer irgendwie im Okkultismus irgendwie reingeraten ist. Ne? Da gibt es ja das schöne Gläserigen, dann gibt es Kartenlegen, ja? Da gibt es Aberglauben und so. Und dann sagt vielleicht jemand, der nicht gläubig ist, oder nicht, ist ein bisschen gau, ist ein bisschen schön, ist ein bisschen Spaß, macht ein bisschen mit, ist doch klasse. Aber sobald derjenige dann ja in das Licht kommt, sobald derjenige Jesus seinem Leben aufgenommen hat, dann wird es in ihm offenbar, diese Sünde, diese Verstricktheit mit diesem Okkultismus. Und was soll dann werden? Was soll dann werden, ihr Lieben? Gibt es Hilfe für mich in meiner Sündhaftigkeit? Und genau das ist das Problem vieler Menschen. Die scheitern hier an diesem Punkt. Ja, es gibt eine Hilfe. Und das ist die Mitte dieser Botschaft, die Johannes wie alle anderen Aposteln bringt. Ende des 7. Verses lesen wir: Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde, ihr Lieben. Das müssen wir dick unterstreichen, jeder Sünde. Nicht nur von einzelnen oder auch von leichten Sünden. Sünde ist Sünde auf alle Fälle, aber es gibt auch hässliche Sünden, wo man einfach mit dem Kopf schüttelt, dass es überhaupt sowas gibt. Aber auch da, ihr Lieben, kannst du Reinigung erfahren im Blute Jesu. Welch eine Botschaft. Nur durch diese gute Botschaft können wir wirklich Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus haben. Nun können wir auch verstehen, warum Johannes sagt, dass gerade bei solchem Wandel im Licht auch die Gemeinschaft miteinander gewonnen wird. Zunächst scheint ja das Gegenteil einzutreten. Flüchten wir uns nicht gerade darum ins Dunkel, damit die anderen nicht irgendetwas erfahren von unserer Sündhaftigkeit? Dass sie nicht irgendwie erschrecken. Oder dass sie dann vielleicht auch sagen müssen, ja, ich bleib lieber fern, was der wieder gemacht hat, was der wieder angestellt hat. Zerbricht da nicht gerade auch Gemeinschaft, wo Sünde ans Licht kommt? Zum Beispiel, mir fällt das gerade jetzt ein Ehebruch, ne? Aber da, ihr Lieben, wo die Wahrheit unseres Lebens, ja, wir nicht verbergen, oder besser gesagt, wo wir die Wahrheit unseres Lebens verbergen, ja, da ist nämlich die Gemeinschaft schon lange zu brauchen, weil wir uns nämlich zurückziehen, weil wir nämlich Angst haben, dass die anderen etwas von mir erfahren. Wir trennen uns. Wir trennen uns von den anderen. Wir sind scheu, wir sind misstrauisch. Wir benehmen uns eigenartig. Habt ihr das schon erlebt? Ich habe es schon erlebt. Aber ihr Lieben, wenn ich mich ins Licht stelle, wenn wir unser Leben im Licht zeigen, ja, wenn wir uns in die Augen schauen können, das ist doch immer wieder ganz, ganz wichtig, dass wir uns in die Augen schauen können. Wenn wir dieses wunderbare Vertrauen haben, dann entsteht auch Gemeinschaft untereinander. Und deshalb müssen wir uns auch hier an diesem Punkt noch einmal diese Frage stellen. Lebst du, ich frage mich genauso, lebe ich im Licht? Punkt 2, bekenne deine Schuld. Ein zweites lesen wir hier in Vers 8, wenn wir sagen, steht auch wieder hier, interessant. Und Johannes weiß, dass sich das Menschenherz gegen diese Botschaft, ja, weigert. Und das wusste nicht nur Johannes, sondern auch heute die modernen Evangelikalen. Die versuchen immer wieder durch das Wohlstandsevangelium dadurch auch die Menschen zu erreichen. Und ihr Lieben, da wird keine biblische Buße mehr verkündigt. Als Voraussetzung für diese wirkliche Errettung. Und es wird den Menschen verschwiegen, dass sie sich, um gerettet zu werden, klar und auch entschieden von ihren Sünden loszusagen haben. Einfach wegzugehen haben von diesen Dingen, die nichts zu suchen haben im Reich Gottes. Und anstatt die Sünde beim Namen zu nennen und ihre Abscheulichkeit in den Augen Gottes aufzudecken, wird dann den Sündern immer wieder erklärt, sie müssen nur einfach an Jesus glauben und ihn annehmen. Aber von Buße, von Abkehr, dass ich mich von diesen Dingen trenne, keine Spur. Ja, wir sind auch blind von Natur aus, gegen uns selbst und unseren wahren Zustand. Und darum wehrt sich auch der Mensch gegen diese Botschaft. Und Johannes hat offenbar erfahren, dass diese Abwehr sich bis zu dieser Erklärung steigert in Vers 8. Sünde haben wir nicht. Und genauso war es ja auch bei den Korinthern, wenn wir in die Korintherbriefe schauen. Die Heirat mit der Stiefmutter. Der Streit mit dem Bruder vor einem weltlichen Gericht. Der Gang zur Tempeldonne. War das nicht auch alles Sünde? Ja, man lebte sozusagen in zwei Welten. Der eine Seite, ja, wollte man zur Gemeinde gehören. Und der anderen Seite, wenn man wieder zu Hause war und dann hat man das alles wieder vergessen, ne? Dann hat man diese Dinge hier praktiziert. Und deshalb wurde auch damals von bestimmten Kreisen die Buße für Unreinheit, Unzucht und auch Ausschweifung verweigert. Und Johannes hier in unserem Text kann nur festhalten, wenn wir sagen, Sünde haben wir nicht, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Es kann ja niemand von Wahrheit irgendwie überzeugt sein, keine Sünde zu haben, ihr Lieben. Und doch gibt es gewisse Kreise, die das lehren, die das vertreten, sündlos zu leben, ihr Lieben. Aber hier führen sich Menschen selber aktiv von der Wahrheit fort, und zwar in die Irre hinein. Gefordert ist das Gegenteil. Ist das Gegenteil dieses Leugnens der Sünde. Nämlich das klare Bekenntnis, Vers 9. Und darüber steht dann eine herrliche Verheißung. Vers 9, ich lese ihn vor. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Geschwister, über die Form des Bekennens schweigt hier Johannes. Ob nun allein vor Gott oder auch vor Menschen, in stiller Verborgenheit oder vielleicht öffentlich, vielleicht soll es auch öffentlich geschehen. Das ist für Johannes nicht von Wichtigkeit. Wir lesen nichts davon. Aber ich habe mich an dieser Stelle wirklich gefragt, wie machen wir es denn nur richtig? Was ist denn nur das richtige Rezept? Aber das Bekenntnis ist in unserem Vers nicht identisch mit der Beichte vor einem irdischen Priester. Und es ist auch bekannt, dass im Katholizismus dieser Vers gewissermaßen vermählt wird mit Jakobus 5,16. Bekennet einander eure Sünden. Und dann auch als Begründung für die Ohrenbeichte immer wieder herhalten muss, dieser Vers hier. Es hat also nicht mit der katholischen Beichtpraxis etwas zu tun oder vielleicht noch mit dem Rosenkranzgebet. Nein, Johannes will sagen, es ist die Grundhaltung. Es ist die Grundhaltung aller wahrhaften Christen, dass ich offen meine Schuld, meine Sünde im Gebet Gott hinlege, sie beim Namen nenne, ja meine schwachen Seiten aufdecke, sie ihm unters Kreuz lege. Und dann hilft er mir, wenn ich dagegen ankämpfe. Er wird mir dann zur Seite stehen. Denn ich fange immer wieder an zu strauchen. Ich habe es vorhin gesagt. Ne? Es bricht ab und zu mal durch. Wir müssen uns aber auch fragen, gibt es überhaupt Situationen, in denen Christen ihre Sünden anderen Christen bekennen sollen? Wir wissen zwar, dass das Bekenntnis vor Gott sein muss. Da gibt es nicht dran zu wackeln. Aber welche Notwendigkeit gibt es doch, dass Geschwister einem anderen Bruder einfach, ja, stick, oder dass man einfach einen Seelsorger auch hat, ihr Lieben. Wir wollen zwei Situationen bedenken. Das wäre zum einen der Fall, dass wir einfach auch die Unterstützung eines reiferen Christen gebrauchen. Einen Christen, der uns auch stick die Last zu tragen hilft. Vielleicht auch mal uns ins Gewissen redet. Vielleicht dann auch, ja, es ist ganz wichtig, nicht bloß vielleicht, es ist ganz wichtig, auch zusammen betet. Und dann auch richtig hilft, schlechte Angewohnheiten abzulegen. Ich habe da zum Beispiel dran gedacht, wenn einer gerne mal ein Glas zu viel trinkt, dass dann einfach einer sagt, komm, gemeinsam schaffen wir das. Wir wollen es versuchen. Ich trinke dir halber auch kein Glas. Oder einer, der vielleicht stark raucht, dass man auch ihm beisteht, dass er von diesem Laster wegkommt. Oder ein zweites wäre dann natürlich noch, man ist im Okkultismus irgendwie verstrickt. Ich habe vorhin schon davon gesprochen. Vielleicht sind da auch Belastungen da von den Eltern, von den Großeltern. Und dann ist es wirklich ratsam. Dann ist es wirklich ratsam, ja, dass sich Geschwister zusammentun, Brüder zusammentun. Zwei, drei Brüder. Und dann auch im Gebet diese Bindungen lösen. Denn nur zwei oder drei, das hat er Markus vorhin auch davon bei der Einleitung diesen Vers zitiert, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte, ihr Lieben. Gott ist gegenwärtig, Christus ist dann da. Und wo Christus ist, muss der Feind weichen. Da hat der Feind keine Macht mehr. Das muss uns immer wieder klar und deutlich werden. Deshalb ist es so entscheidend, gerade bei okkulten Belastungen, dass dieses dann geschieht. Und wenn wir das tun, die Sünden bekennen, in erster Linie vor Gott, dann ist er treu, weil er zu seinen ausdrücklichen Verheißungen steht. Vers 10. Wenn wir sagen, merkt ihr hier das dritte Mal, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Und die neuen Lehrer, die die Gemeinde irreführen wollen, stellen die Kreuzesbotschaft beiseite. Und die Gemeinde muss begreifen, dass das keine harmlose Sache ist, sondern dass Gott hier zum Lügner gemacht wird. Gott sagt in seiner Hingabe seines Sohnes, so schwer ist deine Sünde. Und wir antworten darauf und wir sagen, nein, das ist nicht wahr. Der Sohn Gottes musste gar nicht für mich bluten und sterben. So schlimm und verzweifelt steht es nicht mit mir. Geschwister, und an diesem Punkt fallen bis heute letzte Entscheidungen. Und das ist ja gerade die Tragik unserer heutigen Zeit. Man will ja mit diesem Opfertod nichts mehr zu tun haben. Ja, wir brauchen keinen verblühten Jesus. Warum? Weil wir doch solche guten Menschen sind. Und dann wird das Kreuz der Verkündigung nicht mehr als Mittelpunkt verkündigt. Und was geschieht dadurch? Man macht Gott zum Lügner. Wisst ihr, was hier passiert? Hier geschieht eine Gotteslästerung. Eine Gotteslästerung, die man letztendlich kaum auszusprechen wagt, wenn man Gott zum Lügner macht. Und wer die Sünde zu leicht nimmt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er diese Gotteslästerung immer wieder verfällt. Traurig, ihr Lieben. Und deshalb brauchen wir Jesus. Denn sein Wort muss in uns, ja, anhaften. Wir müssen mit seinem Wort durchs Leben gehen. Und wer sein Wort nicht in sich hat, wer dieses Wort, ja, diese Liebe, dieses Geschehen am Kreuz nicht aufgenommen hat, ihr Lieben, er wird eines Tages von diesem Zorn Gottes, immer wieder in dieser Ewigkeit umgeben sein. Wir müssen uns jeden Tag, Geschwister, neu die Frage stellen. Lebe ich im Licht Gottes? Und wie sieht es aus mit meiner Sünde? Habe ich den Mut, sie zu bekennen? Und dann habe ich Gemeinschaft mit Gott. Dann habe ich Gemeinschaft mit Gott und auch Gemeinschaft untereinander. Der Herr möge es uns schenken, dass wir diese Erkenntnis auch aus diesem Wort heute mit nach Hause nehmen. Ihr Lieben, dass wir immer wieder unsere schlechten Seiten unterm Kreuz hinlegen, ihm sagen, wie es uns geht, was uns bewegt, womit wir zu kämpfen haben. Damit wir, ja, wissen, wir werden einmal bei ihm sein in der Herrlichkeit. Und darüber können wir uns freuen, auch wenn es in der Welt drunter und drüber geht. Ja, wenn wir den Fernseher einschalten und bloß noch negative Nachrichten hören. Ihr Lieben, das ist keine negative Nachricht, sondern das ist Wort Gottes, das uns hindurchträgt bis in alle Ewigkeit. Ich möchte mit euch beten. Hab Dank, Herr Jesus, dass du immer wieder zu uns redest durch dein gutes Wort. Herr, du kennst uns und du weißt, wo es Dinge in unserem Leben gibt, die wir nicht gern ins Licht stellen, vergib du, Herr. Und dass wir uns immer wieder fragen, kannst du, Herr, in allen Lebensbereichen dabei sein? Kannst du mitgehen? Oder müssen wir uns bei diesen Gedanken schon schämen? Weil du großer Herr, lieber fernbleiben würdest. Herr, schenke uns immer wieder den klaren Blick und dann auch den Mut, dir alles zu bekennen. Denn nur so kannst du uns helfen und auch beistehen. Denn Satan wird es immer wieder versuchen, uns in die Falle zu locken. Aber du hast den Sieg davongetragen. Und deshalb beten wir dich an und rühmen deinen Namen. Amen.